And that's it for tonight's show. A big shout out to Killjoy for this monumental mix and to all my other guests, Physics from Finland, Empathy from Austria, Faith from the US and Anker from the UK. I hope you tune in 1 month and that you enjoyed the show as much as I did. I'm your host Xpoing and I wish you a lovely night. See ya!
Herzlich willkommen in der Welt der dunklen Musik. Ich bin Elke.
Und ich bin Wolfgang. Hallo zusammen.
Hat er hier eine putzige Stimme gehabt, oder?
Ja, man hat sie etwas verfremdet, denke ich mal.
Das war ja auch nicht N. Clark, das war Distorted Signal, also das verzerrte Signal. Und das ist ein junges und interessantes Projekt von Torben Schmidt und Stefan Keller. Und beide Herren sind seit etlichen Jahren in der elektronischen Musik ziemlich erfolgreich unterwegs. Angefangen hat das alles mal in den 80ern mit frühem Techno, House und Acid. Und der Weg entwickelte sich mehr in Richtung IBM, Dark Electro und allem, was dazugehört. Die Gründung war hier 2022. Und das Originallied Sleeper in Metropolis, das ist eines der bekanntesten Werke von N. Clark und stammt aus dem Jahre 1983 vom Album Changing Places.
Herzlichen Dank für die Informationen, liebe Elke. Wieder sind 2 Wochen ins Land gezogen. Auch in dieser Sendung gibt es noch einen kleinen Nachtrag zum 18. NCN in Deutzen. Wir sprachen mit Pseudogrupp Project und stellen euch die Band in Musik und Gespräch vor. Also seid gespannt darauf. Natürlich gibt es auch andere Musik in der Sendung und wir haben Neues gefunden vom Projekt Ich, Zwischenlichten, Toy, Claudia Brücken, Till Lindemann, Duct Tape und viele, viele andere mehr.
Beginnen möchten wir mit einem weiteren Song von Ulf Müllers neuem Album A Beautiful Day in Autumn und zwar mit dem Titeltrack A Beautiful Day in Autumn von Project Ich im Tonschleifer Remix.
fear of ever losing you. After the dark, I have a different view. A second chance at our romance. Time feels like it's rushing by. You are the light I found inside. Now I can see with open eyes. Take me out into the starlit night, guiding my way into the bright city light. Take me up into your arms tonight. Light up the dance floor in the sweet neon light. Clap, I walk and feel your glow. I know too well I've got to take this slow. We dance together as if we are one. Look into my eyes and we know. Time feels like it's rushing by. You are the light I found inside. Now I can see with open eyes. Take me out into the starlit night, guiding my way into the bright city light. Take me up into your arms tonight. Light up the dance floor in the sweet neon light. Close our eyes and we'll fly. Turn up so high into the neon light.
Soeben gehört Toy, T.O.Y. Trademark of Youth. Und das ist eine deutsche Future-Pop-Synth-Pop-Band um Volker Lutz. Das Projekt begann als Electro-Industrial-Band Evil's Toy, bis ein Wechsel der Besetzung und des Soundstils im Jahre 2000 zu einem Rebranding führte. Evil's Toy, das waren doch Spielsachen, oder?
Ja, des Teufels Spielsachen. Aber jetzt haben sie nichts mehr mit Spielsachen zu tun. Trademark of Youth heißt so viel wie eine Marke setzen.
Für die Jugend. Und dieser Song, den wir gerade gehört haben, der hieß Neon Lights und das war eine Single.
Ja, begonnen hatten wir mit Projekt Ich und das ist immer noch das Soloprojekt von Ulf Müller aus Rosenheim. Oft arbeitet er mit Gastsängern oder Sängerinnen zusammen und Darkwave, Industrial und IBM waren und sind für ihn Schubladen, in denen er sich bisher leidenschaftlich austoben konnte, was wir ja auch mitbekommen haben. Das neue Album A Beautiful Day in Autumn erscheint am 17.10. auf Echozone.
Genau, und wir hatten ja schon einige Songs aus diesem Album im Laufe des letzten Jahres vorgestellt, denn jetzt ist es fertig und alle Songs sozusagen werden dann veröffentlicht. Nun kommen wir zu einer deutschen Band, die nennt sich Super Ikone und hat ein Remix-Album auf den Markt gebracht. Und daraus hören wir jetzt den Song Tränen im Buddy Pop Mix 2016.
Es ist keiner mehr da. We'll be right back.
niemals gab. Endlose Diskussionen, Argumente fehlen, dein Blick wie das Gericht am jüngsten Tag. Tränen haben mich belogen und nächtelang betrogen, lag ich wach noch bis zum nächsten Tag.
Gebrochen. heilen nicht. Man sagt aber auch, alle Wunden heilt die Zeit. Doch ich starre nur in die Ewigkeit. Und der Wind weht übers Meer, schiebt die Wolken vor sich her. Und er flüstert deinen Namen, helfe dich dort oben fest, fest mit starken Armen.
Das war jetzt mal was Schönes vom Klavier. Das war im Till Lindemann übers Meer in der Piano-Version. Und nach den neuen Singles Meine Welt und Die Engel singen veröffentlicht Till Lindemann nun die lang ersehnte Neuauflage seines Albums Zunge 2025. Enthält alle Songs des Originalalbums Zunge. Ergänzt um 9 weitere Bonustracks inklusive 3 noch unveröffentlichter Songs. Und Übers Meer in der Piano-Version gehört zu den Bonustracks des Albums.
Begonnen hatten wir unseren kleinen Blog mit Super Ikone und Tränen im Body Pop Mix 2016. Und das stammt vom Album Arcade Dekade Teil 1. Was in diesem Jahr erschienen ist. Darauf befinden sich also einige Remixe. Superikone, intelligente Texte treffen auf feinsten Synthie-Pop und das seit 2003. Komponiert, produziert und performt von Malte Schmidt-Kohl aus Köln. Ja, immer wieder für eine Überraschung gut, ist eben auch Superikone. Bleiben wir gleich bei deutschem Text, aber diesmal in einem Klassiker. Hier kommen Lacrimosa mit Kelch der Liebe.
Thank you.
waren eben Lacrimosa mit Kelch der Liebe. Und Lacrimosa, was heißt das? Lacrimosa ist lateinisch und heißt auf Deutsch die Tränenreiche. Und das ist der Name eines Musikprojekts, das 1990 vom Wahlschweizer Thilo Wolf als Ein-Mann-Band oder Unternehmen gegründet wurde. Bis heute ist noch Anne Nurmi dabei und der Name bezieht sich auf das Lacrimosa in Mozarts Requiem, Genre ist Darkwave, Neue Deutsche Todeskunst und Symphonic Metal. Und Kelch der Liebe stammt vom Album Lichtgestalt 2005.
Und gerade touren Lacrimosa mit ihrer Lament-Tour, das heißt, das ist ihr neues Album, durch Deutschland und feiern ausverkaufte Konzerte, wie auch in Jena.
Wolfgang, du warst doch dabei. Was hast denn du erlebt?
Kann nur zusammenfassen, super Stimmung. Das könnt ihr auch in unserer Bildergalerie sehen, die wir auf unserer Facebook-Seite Online-Magazin Rizianer eingestellt haben. Also ein paar Fotos habe ich gemacht, kurz gesagt. Nach dem aktuellen Album Lament war diese Tour übertitelt. Ganze 9 Konzerte gab es quer durch die Republik. Am 27. September machte Thilo Wolf mit seinem Team Station im F-Haus in Jena. Karten gab es nicht mehr, denn das Konzert war vollends ausverkauft. Ein schicker schwarzer Tourbus stand vor der Location und lud natürlich für Neugierige zum Schauen ein. Kurz vor Einlass wurden bereits die Gäste mit einer VIP-Karte eingelassen. Diese 30 Leute hatten so die Chance, die ersten Plätze vor der Bühne zu erhaschen und im Anschluss Thilo Wolf persönlich zu treffen. Leider konnte an diesem Abend Anne Nurmi wegen Krankheit nicht mit auf der Bühne stehen. Sie hatte ihre Freundin und Thilos Nichte gewinnen können, Gesangsparts und das Keyboard zu übernehmen. Diese Rolle erfüllte sie mit Bravour, was ihr viel persönlichen Beifall einbrachte. Auf der Setliste wechseln sich die Klassiker wie gerade gehört, Kelch der Liebe, Lichtgestalt, Ich verlasse heute ein Herz, Alles Lüge und einige aktuelle Songs wie Lament, Punk und Pomerol oder Memoria einander ab, wobei natürlich die Lacrimosa-Klassiker überwiegten. Zweimal kehrte die Band zu Zugraden auf die Bühne zurück, wobei auch als Abschluss Schakal stimmlich Anne auf die Bühne holte, die hier ihre finnischen Worte beisteuerte. Während der gesamten Show zog Thilo die Blicke aller auf sich, ob mit Trompete, Gitarre oder als Sänger. Als Fazit kann man sagen, Lacrimosa, Thilo und die Musiker haben nicht an Dynamik verloren und begeistern mit ihren Songs, die zu Herz gehen, ihre Anhängerschaft und noch immer mehr Menschen. Bis heute.
Die Musik von Zwischenlichten passt auch ganz gut zu den emotionalen Texten von Lacrimosa. Und deswegen hören wir jetzt das Lied Leidgeboren. Thank you.
Gerade gehört Leidgeboren, Zwischenlichten. Und das ist eine Kollaboration zwischen dem Musiker und Lokaljournalist Nico Schwappacher und Martin Falkenstein, der bei Mosaik Nacht, Mystium, Son of the Sleepness auch musikalisch aktiv ist. Es wird musikalisch, akustischer und melancholischer Folk geboten.
Nico Schwappacher war übrigens auch live beim NCN auf der Kulturbühne zu erleben als Solist zur Gitarre. Und du hast ihn live erlebt, Wolfgang?
Ja, ich habe ihn live erlebt und habe auch ein paar Fotos gemacht, die ihr natürlich auch bei uns auf den Seiten von Online-Magazin Rizziana in den Übersichten zu den NCN-Bildergalerien sehen könnt.
Und dann hat er noch Pseudokrupp-Projekt live erlebt. Und die waren, wie gesagt, auch beim diesjährigen NCN. Da hatten sie ihr Debüt und Wolfgang hatte die Gelegenheit, mit Marti Zenker, dem Frontmann der Band, zu sprechen. Aber bevor wir uns das Interview anhören, hören wir erstmal als Einstimmung den Song Keine Zeit vom Album Mein Name ist Mensch.
Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns später sehnen.
Keine Zeit, keine Zeit. Ich halte mich an und bleib nicht stehen. Keine Zeit, keine Zeit.
Hallo in die Leitung. Wer ist heute mein Gesprächspartner am anderen Ende?
Hallo, ich bin's, Marty vom Pseudocrop-Projekt.
Hallo Marty, ihr habt beim NCN 2025, das nun schon wieder ein paar Wochen zurückliegt, mit einer energiegeladenen Show am Freitag die Konzerte auf der Amphibühne eröffnet. Seid ihr das erste Mal beim NCN gewesen?
Ja, tatsächlich. NCN Festival war dieses Jahr unsere Premiere. Sollte eigentlich letztes Jahr, glaube ich, schon klappen, aber da war dann quasi das Kontingent an Bands schon voll gewesen und da haben sie letztes Jahr, glaube ich, schon zu unserer Bookerin Sotina gesagt, dass wir dann 2025 spielen. Genau.
Und wie hat es euch gefallen?
Ja, war super. Also als erste Band zu spielen und so ein Festival auf der Amphibühne zu eröffnen, ist natürlich schwer, ne, weil die Leute ja erstmal gucken und noch so ein bisschen zurückhaltend sind, aber die Stimmung war wirklich gut gewesen. Wir haben, denke ich mal, auch eine ganz gute Show gespielt und haben die Leute ein bisschen unterhalten können.
Das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, dass es eine tolle Show war.
Dankeschön.
Ja, wer gehört denn alles zur Liveband, wenn ihr unterwegs seid?
Ja, also wir haben am Keyboard haben wir Thomas Bischoner, der auch schon seit vielen Jahren dabei ist. Die Pfeffi-Bar macht seit neuestem, also seit dem NCN-Festival, das war ihre Premiere gewesen, Tina, unsere Bookerin, weil Isabel, die viele Jahre dabei war, Familie hat mittlerweile mit Kind und die Wochenenden eher zu Hause genießt. Und da hat sie gesagt, dass das halt nicht mehr so aktuell in ihren Zeitplan passt. Und ja, sind wir sehr traurig drüber, aber die Tina hat das auch ganz gut gemacht. Dann haben wir Glatti noch dabei, unser neuer Gitarrist. Wir hatten ja vorher den Heiko Tänzer von E-Craft dabei. Aber auch da ist es so, dass Glatti irgendwie einfach besser zu uns passt und auch sehr, sehr viel Spaß daran hat. Und ja, vorne am Mikrofon stehe ich dann halt. Ne?
Wie kam es eigentlich, dass ihr eine Pfeffi-Bar auf der Bühne habt?
Eine sehr gern gestellte Frage ist das. Und zwar haben wir die tatsächlich schon seit 2016, glaube ich, also 9 Jahre jetzt mittlerweile. Okay. Und damals war es so, als wenn du jetzt eine eher unbekannte Band bist, dann sind die Leute immer sehr verhalten und stehen sehr weit weg von der Bühne, ne, eher im Hintergrund und gucken erstmal, wer ist das, was machen die für Musik und fetzt das und so. Und wir hatten immer das Problem, die Leute nach vorne zu holen. Dann animierst du die Leute, komm doch mal ein Stück vor und das ist halt so, da haben wir gesagt, wir müssen uns was einfallen lassen. Und da kam ich damals mit René, unserem damaligen Keyboarder, den hatte ich gefragt, was hältst du denn davon, wenn man eine Bar auf der Bühne machen. Naja, das fand er halt ein bisschen komisch. Da sage ich, wir verteilen einfach ein paar Freipfeffis, ne? Das ist so unser Getränk gewesen damals. Und dann kommen die Leute schon nach vorne. Und tatsächlich hat das sehr gut funktioniert damals. Im K17 in Berlin war das. Und die Leute kamen nach vorne und dann hat sich dazu eingeschlichen. Dann haben die Leute halt auch gefragt, habt ihr denn wieder eure Pfeffi-Bar dabei? Und dann konnten wir gar nicht mehr ohne Pfeffi-Bar auftreten. Und deswegen ist die halt mittlerweile fester Bestandteil unserer Live-Show.
Ich habe es das erste Mal erlebt, euer Live-Show, und es hat mich auch ein bisschen fasziniert, wie ihr damit auch die Leute an die Bühne bekommen habt. Das stimmt schon. Viele waren ja schon da vorne, haben ja schon gewartet, aber sind doch immer einige mehr dazu gekommen.
Genau, freier Alkohol zieht halt immer.
Okay. Ja, laut eurer Biografie gibt es euch ja nun, beziehungsweise dich als Kopf der Band seit 2008. Wie hat es damals angefangen und warum hast du dir den Namen Pseudocrop-Projekt gegeben? Das ist so eine übliche Frage, ne?
Ja, aber nicht schlimm. Also ich beantworte die Frage gerne. Ich mache schon lange Musik. Seit 94 oder 95 habe ich meinen ersten Bands gespielt damals. Das erste war so eine Industrial-Band, wo ich nur mit meinem Korg Poly 800 so ein paar Flächen im Hintergrund gespielt habe. Da wurde dann aber mehr getrunken im Proberaum als alles andere. Und dann habe ich mich da ziemlich schnell wieder verabschiedet, weil ich ja Musik machen wollte. Habe dann mit einem Freund oder mit zwei Freunden so unser erstes Elektroprojekt gegründet. Damals haben wir so alle Pitchfork und Front und End One und Nitzer App und so gehört. Haben uns daran so ein bisschen orientiert. Und das, ja, ist dann aber so ein bisschen eingeschlafen. Dann war ich damals in einer Ausbildung mit jemandem, mit dem habe ich auch so ein bisschen was gemacht und ein erstes Demo-Tape damals veröffentlicht unter dem Namen Psychomatic hieß das damals. Und wir waren dann aber musikalisch irgendwie nicht so auf einer Wellenlänge. Er wollte eher so softere Sachen machen, ich wollte eher härtere Sachen machen. Und dann habe ich mich damals dazu entschlossen, ich probiere das einfach mal alleine. Bis dahin halt immer nur Texte geschrieben und gesungen. Und dann habe ich mich selber damit beschäftigt und hat auch ganz gut funktioniert zum Anfang. Ja, dann immer weiter, mehr so im Hintergrund. Und dann 2008, glaube ich, das erste Konzert im K17 damals gleich gespielt. Angstfabrik und Mortal Void und Ethik war so ein Berlin-Festival, sagen jetzt mal so ein kleines. Und es hat Spaß gemacht. Die Rezensionen dann im Internet waren auch sehr gut. Und das hat mich animiert, okay, scheint den Leuten ja tatsächlich zu gefallen. Machst du weiter. Ne? Und der Name Pseudocrow Project kam damals einfach, also erstmal Project, weil ein zeitlich begrenztes Projekt eigentlich sein sollte, weil ich gesagt habe, ich probiere das mal und ich gucke mal, wie mir gefällt. Und vielleicht machst du ja doch wieder mit irgendwelchen anderen Leuten später mal Musik. Und Pseudocrow hatte mein Bruder damals, als er sehr klein war, der ist 8 Jahre jünger als ich. Und Pseudocrow ist ja also ruft ja so ein Röcheln und so ein Keuchen hervor. Und ich habe gedacht, dieser Ausdruck passt wunderbar zu meiner nicht ganz vollendeten Stimme. Okay. Und deswegen halt Pseudocrow Project. Und dieser Name Pseudocrow hat ja auch irgendwo was Kraftvolles und fand ich damals ganz gut. Und ja, haben wir bis heute beibehalten.
Mhm. Du berichtest in deinen Texten, dass du ein Kind der Wendezeit bist. Mhm. Wie zum Beispiel im aktuellen Song Die halbe Stadt. Wo bist du aufgewachsen und was waren deine Erfahrungen, die du damals gemacht hast und wie hast du sie verarbeitet?
Krasse Frage, da kriege ich gleich Gänsehaut. Also ich bin in Frankfurt-Oder groß geworden, in Brandenburg. Ne? Wie gesagt, zur Zeit der Wende war ich so in der Pubertät. Und damals war es in der DDR was so gewesen, das kann dir auch jeder bestätigen, der ungefähr in meinem Alter ist und in der DDR aufgewachsen ist. Es war so, die Polizei wusste zur Wendezeit gar nicht, wie jetzt mit den Leuten umgehen sollen. Und es war bestimmt so für 2-3 Jahre so mehr oder weniger so ein rechtsfreier Raum. Hm. Und wir haben uns damals viel auf der Straße rumgetrieben. Zu DDR-Zeiten war ich im Radsport, da war ich auch sehr erfolgreich. Aber in der Pubertät ist es dann irgendwie wichtiger, mit den Freunden rumzuhängen. Und dann bin ich damals aus dem Radsport raus. Und ja, dann sind wir halt mehr oder weniger auf der Straße groß geworden. Wir haben uns nach der Schule getroffen und sind rumgezogen. Und in der Zeit waren ja viele Berufe auch auf einmal nicht mehr gefragt. Also meine Mutter hat damals in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft gearbeitet, in der LPG. Die gab es auf einmal nicht mehr. Mein Vater hat in einer Betriebsfeuerwehr gearbeitet, in einem großen Betrieb, der zur Wende geschlossen wurde. Und unsere Eltern mussten sich beruflich komplett umorientieren. Meine Mutter hat dann nochmal angefangen, ein Abendstudium zu machen und ist dann zur Sparkasse gegangen. Mein Vater hat sich bei der Berufsfeuerwehr beworben und die hatten gar keine Zeit für uns. Ne? Hm. Und dadurch hast du halt deine Erziehung quasi mehr oder weniger selbst in die Hand genommen. Und dann war das tatsächlich so gewesen, dass das auch, ja, dass man sich dann auch gehauen hat. Und dann hast du halt Klicken gehabt und so. Und dann bist du da mal hingefahren und da mal hingefahren. Und war halt schon sehr eine sehr harte Zeit und sehr auch mit Gewalt geprägt. Wir hatten damals hier auch von der Sowjetarmee, die wurden ja dann abgezogen kurz nach der Wende, weil sie ja nicht mehr gebraucht wurden hier. Und viele von den Jugendlichen, die so in unserem Alter waren, die sind hier groß geworden. Die sind in Frankfurt geboren und sind auch in Frankfurt aufgewachsen und wussten gar nicht, was erwartet die jetzt, wenn die in die Sowjetunion kommen. Da sind sie höchstens mal im Urlaub gewesen oder so, also nach Russland heutzutage. Und die waren dann natürlich sauer auf uns Deutsche auch, dass die jetzt quasi nach Hause müssen. Und da gab es halt auch viele Konfrontationen, die man halt mit denen hatte. Ne? Also,
ach klar.
Ja, wir haben öfter auf der Nase bekommen von denen. Und andersrum war das dann halt auch so, ne, dass man dann halt, okay, seine Wut darüber, dass man gestern oder vorgestern auf der Nase gekriegt hat, dann halt auch zurückgegeben hat. Und das war halt schon eine ziemlich harte Zeit und so rückblickend auch eine Zeit, wo man denkt, Wahnsinn, dass sowas überhaupt möglich gewesen ist. Wie gesagt, auch dieser rechtsfreie Raum. Hm. Also, du konntest quasi mehr oder weniger machen, was du wolltest. Die Polizei hat gar nicht eingegriffen, weil die überfordert waren. Also ich kann mich daran erinnern, damals in der Ausbildung ist jemand im ersten Lehrjahr mit einem Trabant immer zur Schule gekommen. Der war aber erst 16. Und da haben nicht mal die Berufsschullehrer haben sich gewundert, warum der jeden Morgen mit dem Auto kommt. Ne? Also da ist halt, wie gesagt, keiner eingeschritten. Und das haben viele Leute auch ausgenutzt, diese Zeit. Und ja.
Hat dich das irgendwie auch im Leben geprägt für die Zukunft?
Naja, also ich bin schon jemand, der sich viel durchbeißt und der halt selten aufgibt. Also das hat mich schon hart gemacht für das Leben. Aber so jetzt zum Beispiel mit dieser Gewalt oder mit den Schlägereien, die wir früher hatten, damit hat man dann ja irgendwann gar nichts mehr zu tun. Ja. Man wird älter, man wird erwachsener und sieht ja natürlich auch den Sinn des Lebens in anderen Sachen, als auf der Straße abzuhängen. Also ich habe einen sehr guten Beruf, wir haben ein Haus mit einem großen Hof und alles und da haben sich die Prioritäten natürlich geändert und ich bin halt überhaupt gar kein gewalttätiger Mensch an sich. Ne? Also
das glaube ich dir sogar.
Ich versuche immer mit den Leuten so auszukommen und wenn ich mit den Leuten nicht so auskomme, dann gehe ich denen halt aus dem Weg. Ne? Also, muss ja nicht mit jedem Menschen auf der Welt befreundet sein, aber dass ich jetzt Probleme mit Gewalt löse, so wie wir das früher als Jugendliche gemacht haben, also das ist auf keinen Fall mehr so.
Okay, ja, wie ist eigentlich deine Liebe zum energiegeladenen Elektro, zum EBM entstanden? Das ist ja nun eine ganz andere Musikrichtung, als ja, als diese Zeit damals hergegeben hat in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre.
Tatsächlich, ja. Also ich habe früher, bevor ich mich mit der elektronischen Musik beschäftigt habe, habe ich halt so zu DDR-Zeiten Toten Hosen gehört. Dann kam zur Wendezeit Böse Onkels, weil Böse Onkels haben irgendwie alle gehört. Und dann hatte ich aber einen Freund damals in der Klasse, der hat damals schon elektronische Sachen gehört. Also wie gesagt, Pitchfork und Skinny Puppy, Bigot 20 und wie sie früher alle hießen. Und hat mir mal eine Tape fertig gemacht mit verschiedenen Sachen drauf. Weiß ich noch, wie heute da war. Von der Geography von Front 242 war da was drauf und ein paar Sachen von End One und Pitchfork. Und ich fand, diese Musik war auf jeden Fall was ganz anderes, als ich das kannte. Und hat mich total berührt. Also diese Kraft und diese Härte, die da auch drin war, fand ich total faszinierend und habe dann eigentlich nur noch so weit gehört. Natürlich, klar, ich höre immer noch Gitarrenmusik heutzutage. Aber meine Liebe zur elektronischen Musik hat ja damals total geweckt. Und ist bis heute natürlich auch noch nicht weg. Sonst würde ich es ja nicht selber machen.
Ja, klar. Hast du jetzt selbst noch musikalische Vorbilder, die du in deine Musik vielleicht auch einfließen lässt?
Also wenn einfließen, dann unbewusst. Also gibt so Bands, die mich immer noch schwer begeistern. Aktuell das letzte Album von Paniclift zum Beispiel, die mag ich sehr gerne, weil das sehr kraftvolle Musik ist und trotzdem sehr tanzbar. Ich mag auch ganz viele andere Sachen. Also Erspülheit zum Beispiel finde ich auch total geil. Diese analogen Sounds, die verwenden, diese Freude, die da auch rüberkommt, irgendwie musikalisch. Ich bin jetzt keiner, der so ganz schwere Sachen hört, wie, keine Ahnung, früher Goethes Erbend, eine Lakaien oder so. Das war noch nie wirklich meins so.
Okay.
Aber ich habe jetzt nicht wirklich was, wo ich sage, oh, so möchte ich klingen oder so ein Album möchtest du mal machen. Sowas habe ich nicht. Also unbewusst lässt man sich immer beeinflussen, definitiv. Aber dass ich jetzt sage, ich habe jetzt wirklich ein Vorbild oder so, fällt mir keiner ein.
Okay. Ja, was verbindet dich mit der schwarzen Szene? Denn deine Musik wird ja nun oft oder sagen wir fast ausschließlich in dieser Szene gehört.
Na, die Musik verbindet mich natürlich damit, ne? Und früher fand ich es halt auch sehr, sehr geil, muss ich sagen, diese Toleranz, die damals in der schwarzen Szene herrschte, als ich sie kennengelernt habe, waren damals in Glauchau im Gründelpark zu Festivals gewesen und da haben sich alle verstanden. Du hast nie irgendwo gesehen, dass es irgendwo Ärger gibt oder die Leute sich geprügelt haben oder sonst irgendwas. Alle waren offen. Du hast ganz, ganz schnell Leute kennengelernt und bist mit denen super in Gespräch gekommen. Hast Freundschaften gehabt, deutschlandweit, ne, weil du die Leute halt kennengelernt hast. Früher war es ja so gewesen, da war ja die Szene nicht so gesättigt wie heutzutage. Ne? Wenn du irgendwo ein Konzert war, bist du da halt um nach Leipzig oder nach Dresden oder nach Hamburg gefahren, weil da spielt die und die Band und die halt noch nicht gesehen, da muss ich jetzt hinfahren. Ne? Und,
das stimmt.
Dadurch, dass man diese Wege damals auf sich genommen hat, hast du da halt auch Leute kennengelernt. Und diese Offenheit, wie gesagt, und diese Toleranz, die damals in der Szene herrscht hat, die ich heute leider vermisse, die hat mich damals schon sehr begeistert und hat mich auch angezogen.
Mhm. Also du schätzt also ein, dass die Szene sich verändert hat?
Die ganze Welt hat sich ja verändert, ne? Und
ganz genau.
ich sah mal durch so eine Sachen wie Corona oder so, wurde die Gesellschaft meiner Meinung nach ganz schön gespalten. Also es wurde von vielen Leuten eine andere Meinung nicht akzeptiert und die Leute haben dann angefangen, im Internet sich halt gegenseitig aufzubauschen oder sonst irgendwas. Und manchmal habe ich da gesessen und habe mir da Kommentare durchgelesen. Hat jemand was gepostet und dann waren da 321 Kommentare unter dem einen Ding, wo die Leute sich so in die Haare gekriegt haben, wo ich gedacht habe, was ist denn mit euch? Also jeder soll doch seine Meinung haben dürfen. Und wie gesagt, früher konnte man darüber total gut diskutieren und die Leute haben eine andere Meinung auch akzeptiert und das ist irgendwie auf die Strecke geblieben und leider Gottes auch in dieser unseren schwarzen Szene. Und das finde ich sehr schade.
Ja, ich auch, muss ich sagen.
Also ich bin immer ein Mensch, mir ist es vollkommen wurscht, wer mir da gegenübersteht, was der für eine politische Meinung hat oder was er zu einer Meinung zu irgendwelchen weltlichen Geschehen hat, solange er nicht versucht, mir seine Meinung aufzudrücken und dass ich die übernehmen muss. Ne? Wenn jeder seine eigene Meinung hat, kann man da total gut diskutieren, wenn man das auch akzeptiert. Und wie gesagt, das vermisse ich in den letzten Jahren ganz schön.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch gefallen und ich finde es auch sehr schade. Inzwischen sind ja 5 Alben von euch erschienen oder von dir. Wie hat sich dein Stil bzw. der Inhalt über die Jahre entwickelt? Ich finde, dass der neue Sound auf dem aktuellen Album noch mehr abgeht als früher.
Also, wenn man jetzt schon ein paar Alben veröffentlicht hat, dann hat man natürlich auch so seine Live-Erfahrung, ne? Und du siehst dann halt, okay, das zieht live nicht so und darauf stehen die Leute, die Songs finden sie geil oder die Art der Songs finden sie geil. Und meine Texte sind ja auch mittlerweile ganz anders geworden und ich versuche das immer so in den Songs zu arrangieren, dass vielleicht auch eine Message hängen bleibt, aber trotzdem die Leute Spaß haben. Und das für mich oder für uns als Band, auch wenn wir live spielen, ist das für uns die oberste Priorität, dass die Leute kommen und mit uns eine schöne Zeit haben. Um eine schöne Zeit zu haben, machen wir natürlich Musik, die jetzt nicht ganz so schwer ist, nicht ganz so traurig klingt und in einer Geschwindigkeit, in einer BPM-Zahl, dass die Leute auch ihr Tanzbein bewegen können. Ja. Und die Sounds sind natürlich heutzutage bei mir auch eher so, manchmal so ein bisschen trancig, manchmal so ein bisschen hausig, weil das einfach meine Stimmung widerspiegelt, wie ich als Mensch auch bin, wie ich das Leben sehe. Und es gibt so viele Leute, die halt traurige Musik oder böse Musik machen und entspricht nicht meinem Charakter. Und deswegen sind die Sachen heutzutage tanzbarer und auch von der Message her, denke ich, eher positiver, als es früher vielleicht gewesen ist.
Okay, wir haben zu Beginn den Song Meine Zeit gehört. Was ist deine Meinung zu diesem Lied?
Keine Zeit hat für mich insofern eine Bedeutung. Also wenn man jetzt 48 ist, so wie Eke, wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten, in der schwarzen Szene ist ja das Alter doch ein bisschen höher, dann sieht man halt, dass das Leben endlich ist. Ne? Und ich möchte in meinem Leben noch so viel wie möglich erleben und sehen. Früher war es mir relativ egal, auch ob ich jetzt in andere Länder fahre oder sonst irgendwas. Ich habe